Hallo und herzlich willkommen zu Family Business Time. Wenn zu eurer Familie ein Unternehmen gehört, seid ihr bei uns genau richtig.
Denn Family Business Time ist der Podcast für Familienfrieden im Familienunternehmen. Herzlich willkommen zu dieser Folge. In unserer heutigen Folge ist die Familienunternehmerin Alexandra Kohlmann zu Gast. Alexandra ist Nachfolgerin und Geschäftsführerin der Rowe Mineralölwerk GmbH. Das Besondere in unserem heutigen Treffen ist, dass Alexandra wieder zu Gast in unserem Podcast ist. Denn bereits vor gut zwei, fast drei Jahren hat sie hier vom Erleben ihres eigenen Nachfolgeprozesses berichtet. Und umso mehr freue ich mich, heute zu erfahren, wie es Alexandra seitdem im Familienunternehmen ergangen ist und welche Entwicklung ihr Nachfolgeprozess seit Februar 22 genommen hat. Mein Name ist Carola Jungwirth und gemeinsam mit meiner Kollegin Susanne Dahnke begleiten wir euch dabei, die Familie und das Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Liebe Alexandra, herzlich willkommen bei Family Business Time.
Ja, hallo liebe Carola. Freut mich, dass wir wieder miteinander sprechen.
Alexandra, du bist Jahrgang 1987, du bist promovierte Betriebswirtin, Mutter von drei Kindern und bist 2016 als Mitglied der Geschäftsleitung in die familienunternehmerischen Fußstapfen deines Vaters getreten und hast dann auch gemeinsam mit dem Stefan Wärmter die Geschäftsführung eures Unternehmens übernommen und dein Vater ist seitdem aus dem operativen Geschäft ausgetreten. Meine erste Frage daher, wie schmeckt denn das Familienunternehmen eigentlich so seit dem 01.01.24? Ist das anders als vorher?
Wie es schmeckt? Wie eine Tüte Gummibärchen. Nein, Quatsch, aber ist vielleicht ganz guter Vergleich, denn klar, der Alltag, der hat immer viele Farben und auch viele Geschmacksrichtungen. Und ja, wir wachsen, unser Unternehmen wächst und dafür arbeiten wir, also mein Team und ich und wir als Co-Geschäftsführung eben hart. Aber genauso wollte ich das ja auch immer. Und ich glaube, dieses Familienunternehmergehen ist da irgendwie einfach in mir drin und ich mag einfach das, was ich tue. Und ich glaube, dadurch, dass es auch so ein doch sehr gewachsener Prozess und ein Hineingleiten war, hat man da jetzt gar nicht so eine einzige Veränderung an einem großen Tag irgendwie gespürt.
Tüte Gummibärchen, das ist ein schönes Bild. Was macht denn dein Vater heute? Ist der noch in irgendeiner Funktion für oder im Unternehmen tätig?
Ja, wir haben ja auch einen Beirat gegründet mit seinem Ausscheiden. Da ist er Mitglied im Beirat. Und ansonsten muss man natürlich sagen, sind wir auch einfach trotzdem sehr eng im Austausch. Er ist nicht mehr so häufig hier präsent, war er eigentlich auch schon im Jahr seines Ausscheidens nicht mehr so sehr, aber wir telefonieren trotzdem regelmäßig und er kommt natürlich auch hin und wieder mal vorbei. Das ist auch für uns beide wichtig, weil ich glaube, dass auch so ein Übergang für die abgebende, aber natürlich jetzt auch für die nachfolgende Generation einfach anspruchsvoll ist. Und wie du schon sagst, da kommt es auch immer, glaube ich, so ein bisschen drauf an, dass die Rollen auch klar verteilt sind und da finde ich, bekommen wir das ganz gut hin. Und noch mal, um kurz noch eine kleine Feinheit zu erklären, in der Geschäftsführung war ich schon mit meinem Vater zusammen. Seit 2018 waren wir Co-Geschäftsführer. Aber mit seinem Ausscheiden ist jetzt sozusagen ein neuer
Co-GF. Der Stefan, ja, genau. Ja. Sorry, wenn ich das unglücklich oder nicht ganz deutlich ausgedrückt habe. Und gab es denn für dich gravierende Veränderungen jetzt durch diesen offiziellen Wechsel? Oder ist das eher das Ergebnis einer organischen Entwicklung gewesen? Wie war das für dich?
Also wirklich jetzt durch diesen offiziellen Wechsel eigentlich nicht. Für mich war tatsächlich ein einschneidenderes Erlebnis, als wir das verkündet haben. Und das war ja schon im April des vorhergehenden Jahres. Hat schon einen Unterschied gemacht.
Und wie hat sich denn oder in welchem Turnus hat sich denn dein Vater jetzt aus der Alltagspräsenz des Unternehmens verabschiedet? Hat er seine Präsenz so regelmäßig so ein Stück weit heruntergefahren oder ist er jetzt auf diesen Status gekommen, den du gerade geschildert hast? Wie hat er das gemacht?
Ja, also ab dem Moment eigentlich auch, wo wir das verkündet hatten, hat er das auch sukzessive, würde ich sagen, runtergefahren. Liegt aber auch daran, dass er auch noch so ein paar andere Tätigkeiten hat, denen er eben auch nachgeht und da war er dann auch einfach oder ist er gefordert in dieser Rolle. Also Ja, und das war eigentlich ganz gut, glaube ich, auch so dieses Hinausgleiten und nicht diesen harten Schnitt zu haben.
Hast du das Gefühl, das ist passend für ihn, dass er das so für sich passend.
Ich kann ja schlecht immer für ihn sprechen, aber
Ja.
vom Gefühl her, glaube ich, war das auf jeden Fall passend und ja auch selbst gewollt so. Darauf kommt es ja, glaube ich, immer auch an.
Absolut. Ich denke, das ist wichtig. Das ist eine Entscheidung der abgebenden Generation, ne?
Ja.
Wie genau sie den Aufstieg entscheiden und
Ja.
vornehmen wollen. Das muss für sie selber passen. Ja.
Ja, genau.
Ja, wir haben ja zuletzt im Februar 2022, da haben wir über deine Nachfolge gesprochen und damals hast du vor allem von der Übergangsphase berichtet. Also das ist jetzt die Zeit, in der die abgebende und die nachfolgende Generation gemeinsam im Unternehmen tätig sind. Und ich erinnere an eine deiner Kernaussagen, die du damals gemacht hast. Das war die Feststellung, dass Nachfolge aus deiner Sicht eine Generationsfrage ist und dass es für das Gelingen der Nachfolge vor allem auf das gegenseitige Verständnis zwischen den Generationen und auf eine gemeinsame Ausrichtung ankomme. Und wenn du jetzt noch mal zurückguckst auf die letzten 2, 2,5 Jahre, was habt ihr denn in dieser Zeit unternommen, um dieses Generationsverständnis und eure gemeinsame Ausrichtung noch zu stärken?
Also vielleicht nochmal zu dem Begriff, was ich mit Generationverständnis meine oder mir da immer sehr wichtig ist. Also ich glaube, jede Generation hat immer so ihre eigenen Herausforderungen, auch in der Zeit, wo sie für das Unternehmen eben tätig ist oder im Unternehmen tätig ist. Und bei meinem Vater war das eben ganz stark die Gründung und natürlich den Aufbau und das starke und dynamische Wachstum in 30 Jahren. Und natürlich kommt aber der nächsten Generation, also mir jetzt, damit ja eine andere Rolle zu. Ich kann ja nicht mehr genau das Gleiche machen. Und das
Absolut, klar.
meinte ich nämlich, glaube ich, damals mit Verständnis auch, dass man auch so in einem gewissen Dialog miteinander auch einfach eine Wertschätzung für das bisher Geleistete findet, aber eben auch ein Verständnis dafür, mit was für Herausforderungen jetzt auch die nächste Generation vielleicht natürlich auch zu kämpfen hatte, dass das eine nicht vielleicht auch weniger wert ist als das andere. Vielleicht kann man es irgendwie so ausdrücken, weil jede Generation hat ja einfach ihre eigenen Themen vor der Brust. Und wir haben das einfach so gelöst, indem wir uns gerade in den 1, 2 Jahren auch jetzt vor diesem Austritt auch sehr stark unternehmensintern eben damit beschäftigt haben, wofür das Unternehmen in 10 Jahren stehen soll. Und das haben wir im Prinzip auch gemeinsam teilweise erarbeitet, teilweise haben es dann auch wir, also mein Co-Geschäftsführer und ich, nochmal verfeinert und ausgearbeitet, aber dann immer im Dialog auch vorgestellt. Ich glaube, dabei kommt es bei dem Thema Strategie oder strategische Ausrichtung ja auch ganz genau darauf an, stehen eben auch die Gesellschaft da hinten dran, in dem Fall eben mein Vater und natürlich ich. Und das war für ihn, glaube ich, schon auch gut, ihn da auch mitzunehmen. Was haben wir vor und steht er da eben auch dahinter? Und das war, glaube ich, ganz wichtig, auch jetzt für das Gelingen dieses Prozesses des Ausstiegs sozusagen.
Also ihr habt so eine Art, du sagst eben 10 Jahre, also so eine Vision 2034 sozusagen erstellt als
Ganz
strategische
genau.
Neuausrichtung.
Wobei man ja auch sagen muss, jetzt diese, was passiert jetzt in den nächsten, was passiert jetzt mittelfristig, das ist natürlich noch viel, viel stärker runtergebrochen und an diese Ausrichtung orientiert sich aber im Prinzip die Arbeitsplatzbeschreibung unserer Mitarbeitenden. Und wir reden auch viel über Missionen und Visionen, ne? Also unternehmensintern in jedem Business-Podcast sage ich dazu was, weil wir natürlich auch in einem sehr transformativen Umfeld unterwegs sind. Kommen wir vielleicht auch noch später darauf zu sprechen. Ich glaube, es ist wichtig, eine Vision und auch eine Mission zu haben, aber es ist auch ganz wichtig, das dann am Ende runterzubrechen. Was haben wir denn jetzt eben genau vor? Und hier aber auch immer im engen Austausch dann mit den Gesellschaftern oder eben auch mit dem Beirat zu sein und das eben zu diskutieren, damit alle sich einfach immer gut abgeholt fühlen und
Ja, erzähl
immer
doch mal,
mit an
was,
Bord.
ach so, schön. Was ist denn, inwieweit ist diese strategische Neuausrüstung für euch wichtig aus rein unternehmerischer Sicht? Was habt ihr da
Also bei uns
so?
ist natürlich klar das Thema Mobilitätswende.
Ja.
Ich meine, wir produzieren ja Schmierstoffe und das ist immer so die erste Frage, die man auch gestellt bekommt. Natürlich auch mit Blick vielleicht auf unser Logo, wo noch ganz groß Motorenöl dazu steht. Was
Okay.
macht ihr denn jetzt eigentlich, wenn der Verbrenner abgeschafft wird? Und es ist Fakt, dass die Mobilitätswende kommt und ich glaube, Unternehmen, die sich da heute auch gewissen Fakten aus ihrer politischen und marktlichen Umgebung verschließen, die sind einfach morgen nicht mehr da. Und da gibt es als Familienunternehmen auch einfach kein Try and Error, weil, wie du ja weißt, Familienunternehmen wollen transgenerational bestehen. Und wenn wir halt einmal Error machen, dann war es das halt.
Ist die Kette
Dann,
unterbrochen?
genau.
Ja.
Und unsere Produkte müssen im Markt bestehen. Wir sind international tätig. Und dieses Bewusstsein, dass wir eben auch im Bereich zukünftiger Technologien leistungsstark und eben aber auch nachhaltig sein wollen, das ist der Zweck, dem eben momentan auch alle im Unternehmen ihre Arbeit unterordnen und wo wir eben auch seitens der Gesellschafter auch gesagt haben, okay, wir haben dieses Bewusstsein, ob wir das gut finden oder nicht, ist völlig egal, aber wir müssen uns als Unternehmen hier auch strategisch neu ausrichten.
Und inwieweit war denn diese strategische Neuausrichtung für euren Nachfolgeprozess relevant? Du hast es ja eben so schön geschildert, dass jede Generation steht ja woanders und es braucht so ein Generationsverständnis. Also kannst du sagen, dass diese Vision 2034 euch auch noch in diesem Nachfolgeprozess, also dich als Nachfolgenden und deinen Vater als Abgebenden noch irgendwie unterstützt hat? Oder war das, ist das schon losgelöst voneinander?
Also ich glaube, dass ich schon auch so ein bisschen die Initiatorin, sage ich mal, dieses Ganzen war. Es hatte nur mittelbar etwas mit meinem Vater zu tun. Er vertraut Stefan Wärmter und mir im Prinzip sein Lebenswerk an, weil er ja auch weiß, dass wir das Enkelfit in die Zukunft weiterführen. Und über das Wie waren wir aber immer oder sind wir immer im engen Dialog. Aber ich habe den Anspruch, dass aus seiner Gründung ein Traditionsunternehmen wird. Und ich glaube, dass ihm das einfach auch sehr gut gefällt oder mit ihm matcht.
Also da wird etwas fortgeschrieben und weiterentwickelt. Das
Ja.
spiegelt sich da drin wieder.
Und dass das, glaube ich, immer im Wandel ist und nie das sein kann, wie man mal startet, ist irgendwie, es gibt so viele auch Familienunternehmen, die mit was ganz anderem gestartet haben. 100 Jahre später machen sie was völlig anderes. Das finde ich
Ja,
schon sehr interessant.
ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, die abgebende Generation da zu involvieren, damit sie dieses Fortschreiben auch miterlebt auch noch und sieht, da wird was
Ja.
in dem eigenen Sinne, in der eigenen Gründeridee noch weitergetragen, oder? Das ist das
Ja.
wichtig.
Ja.
Ja, ihr habt euch ja entschieden, das Unternehmen auch zukünftig in einem Duo weiterzuführen. Wir haben den Stefan Wärmter eben schon erwähnt. Und der Stefan ist nach meinen Informationen ja kein Familienmitglied bei euch. Aber er hat, du hast das so schön im Vorgespräch gesagt, er hat Öl im Blut oder auch die Firmen-DNA. Frage daher, was meinst du denn, inwieweit ihr als Familienunternehmen davon profitiert, von dieser Konstellation, jetzt einen externen Geschäftsführer mit an Bord zu haben?
Also Stefan und ich haben ganz unterschiedliche Stärken, wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht und trotzdem ist es immer wieder faszinierend, dass wir sehr ähnlich teilweise ticken und denken. Er hat ja 2002 als Kundenbetreuer bei uns angefangen und hat sich seitdem sukzessive auch hochgearbeitet und genießt auch einfach sehr stark das Vertrauen auch meines Vaters, so wie ich auch sehr stark in ihn vertraue. Und er hat auch ein Stück weit einfach dieses Wachstum unseres Unternehmens immer miterlebt und auch mit vorangebracht und ist da einfach auch ein absoluter Experte, ja, was unser Unternehmen, unser Produkt, unsere Branche angeht. Und ich wiederum bin eben als Unternehmerkind aufgewachsen, habe es auch live erlebt, mit wie viel Hingabe, Leidenschaft, aber auch ja, Disziplin, so ein Unternehmen einem abverlangt. Und also was ich damit meine, ist, wir haben, glaube ich, ganz unterschiedliche Lebenswege, weil wir wissen beide am Ende, worauf es ankommt. Und deswegen, oder weil wir uns so gut ergänzen, ist, glaube ich, die Konstellation einfach mit ihm auch so erfolgreich und am Ende damit auch gut fürs Unternehmen, weil wir sozusagen zwei Welten miteinander vereinen und uns dabei noch trotzdem mega gut verstehen.
Ja,
Und ich
schön.
glaube, dass auch das Familienunternehmen sehr stark davon am Ende deswegen auch profitiert.
Ist es denn für dich, macht es für dich einen Unterschied, wo du jetzt mal beide so Kooperationen in der Geschäftsführung erlebt hast? Also einmal mit einem Familienmitglied zusammenzuführen und einmal mit einem Nicht-Familienmitglied zusammenzuführen.
Ja, klar, das ist ein Unterschied, weil wir sagen ja auch immer sehr stark, gerade in Familienunternehmen kommt es auch darauf an, dass du immer auch deine Rollen versuchst oder deine Person versuchst auch zu trennen, ja, mit ne, dieses klassische, wer spricht denn da jetzt gerade? Und natürlich dadurch, dass ich mit ihm jetzt nicht verwandt bin oder wie auch immer, haben wir nicht die Rolle Bruder, Schwester oder wie vorhergehend eben Vater, Tochter. Es ist dadurch natürlich auch einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so emotional einfach vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle oder einfach auch leichter. Es macht es leichter auch teilweise.
Du hast sozusagen einen Hut weniger auf. Also den Hut als Tochter hast du ja deinem Co-Geschäftsführer gegenüber, den gibt es ja
Genau.
eher gar nicht. Ja.
Ja.
Und hast du eine Ahnung, wie das für den Stefan ist? Hat er das mal gefeedbackt? Also in ein Unternehmen, in die Geschäftsführung hereingetreten zu sein, das eben bis dato nur von Familienmitgliedern geführt worden ist? Hat er sich dazu mal geäußert?
Nee, kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Und ist auch immer ein bisschen schwierig, dann für andere da zu sprechen, weil ich ja immer auch nicht weiß,
Klar.
wie ist so deren Wahrnehmung.
Nee,
Aber
klar, ich frage
nee,
ja
weiß ich
einfach.
nicht. Aber ich glaube, dass wir schon auch aus dem Unternehmen zumindest auch immer mal wieder gesagt kriegen, dass sie einfach die Mischung aus Familie und einem langjährigen Kollegen auch, glaube ich, ganz
Ja,
gut finden. Weil
gut
er kennt
schön.
ja auch einfach schon super viele, sehr, sehr lange. Es kommt, glaube ich, am Ende auch immer auf die Personen an.
Absolut, ja. Und dann frage ich dich noch mal, was meinst du denn, was man aus deiner Sicht, was ein externer Geschäftsführer denn mitbringen sollte, ein Verständnis für die, ich sage es mal, Besonderheiten eines Familienunternehmens? Braucht es das als externer Geschäftsführer?
Auf jeden Fall, weil ich glaube, Familienunternehmen, das wissen wir, ticken einfach anders. Und das habe ich auch schon am Anfang gesagt, es braucht ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu den Gesellschaftern. Es braucht auch eine Identifikation natürlich mit dem Unternehmen. Und Stefan brennt für Rowe, seitdem er hier, glaube ich, ist. Das war schon immer so. Und ich weiß auch, dass er sehr, sehr stolz darauf ist, dass er hier sozusagen auch sein Herzensunternehmen irgendwo als Geschäftsführer jetzt mit mir führen kann. Aber klar, es gibt auch hier in Familienunternehmen, ne, da sagt man ja auch immer weniger Hierarchiestufen, es geht alles ein bisschen schneller und ich glaube, das muss man als Geschäftsführer irgendwie alles auch so ein bisschen wissen. Aber dadurch, dass er ja auch hier im Prinzip so ein bisschen groß geworden ist und genau weiß, wie wir ticken, ist das mit dem Verständnis jetzt dafür auch gar nicht so schwer. Er kam ja nicht von extern. Und er weiß auch, dass wir nicht jetzt irgendwie für Aktionäre oder so handeln, sondern er steht genauso wie ich dahinter, dass wir das Wachstum über Generationen hinweg erwirtschaften wollen und dass wir eben Rowe auch noch ja, groß, richtig groß machen wollen. Da haben wir beide einfach total Lust drauf.
Also ihr seid ein zumutbarer Arbeitgeber.
Wie
Obwohl ihr
bitte?
ein Familienunternehmen, ich sage, ihr seid ein zumutbarer Arbeitgeber, obwohl ihr ein Familienunternehmen seid, gibt nicht so
Ich würde
viele
sagen, ja.
Besonderheiten. Ja, dann würde mich noch mal interessieren, als der Wechsel jetzt anstand, beziehungsweise absehbar war, wie habt ihr das denn kommuniziert, euren den Wechsel, den Generationswechsel? Also einmal den Mitarbeitenden gegenüber und auch den externen, also Kunden, Geschäftspartnern gegenüber. Wie verlief der Kommunikationsprozess?
Also auch schon ein bisschen eine Weile her. Wir haben es intern als erstes kommuniziert. Also haben das auch, boah, ich muss mich jetzt nochmal hier sammeln. Ich meine, es war sogar auch alles an einem Tag. Also wir haben das sehr getaktet in verschiedenen Kreisen auch dann kommuniziert in der Geschäftsleitung, dann auch innerhalb der Gruppe den anderen Geschäftsführern gegenüber und dann eben auch an allen Standorten sozusagen dann der Belegschaft face to face, alle drei. Und dann im Laufe des Jahres dann eben auch nach extern. Da gab es dann Pressemitteilungen, Newsletter gegenüber Kunden, den langjährigen Partnern, Geschäftspartnern gegenüber, auch persönliche Treffen. Ja, also da haben wir ganz viel gemacht dann über Sommer und bis in den Herbst und genau die offizielle Mitteilung dann auf Social Media und wir haben dann auch Videos und so weiter gedreht. Das war dann alles im September, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich bin ja im Oktober noch mal Mutter geworden und dann mussten wir das alles ein bisschen timen.
Hochschwanger,
Genau, ich stand hochschwanger hier auf dem Dach eines Containers in der prallen
Oha,
Sonne und wir haben Videos
oh.
gedreht. Das werde ich nicht vergessen, das war sehr eindrucksvoll, ja.
Du, und nach deiner Erfahrung oder den Resonanzen, die ihr da erfahren habt, kannst du sagen, dass irgendeiner dieser Kreise besonders wichtig war oder wo empfiehlst du es wirklich besondere Achtsamkeit drauf zu legen in der Kommunikation, welchen Adressaten gegenüber?
Also, das kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Situation drauf an. Und dadurch, dass natürlich schon ganz viele Stefan Wärmter kannten, war, also ja, außer vielleicht in den Bereichen, wo er einfach er kam aus der operativen Leitung dann auch zum Schluss und dann gab es halt ein paar andere Bereiche, hatte er vielleicht nicht so viele Berührungspunkte. Dort sind wir dann intensiver ins Gespräch gegangen, um ihn dann eben auch als Geschäftsführer anzukündigen und einzuführen. Ansonsten, ich würde halt immer damit starten, es intern als erstes zu verkünden. Das ist einfach schon super wichtig, dass auch die Belegschaft sich da einfach drauf einstellen kann. Und wir haben da jetzt auch gar nicht so gesagt, ach, das soll vertraulich behandelt werden und nicht, dass nichts durchsickert. Also ich glaube, da ist auch einfach im Laufe des Jahres schon so ein bisschen was durchgegangen. Aber das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden und fanden wir jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
Der berühmte Flurfunk hat funktioniert.
Wahrscheinlich,
Ja,
ja.
ja. Du hast vorhin erzählt, dein Vater ist jetzt in einem Beirat. Also ich höre daraus, ihr habt an eurer Governance-Struktur auch irgendwie gearbeitet. Ihr habt jetzt einen Beirat installiert. Wie genau habt ihr euren Beirat besetzt?
Also wir haben zwei Externe dabei und haben uns, also mein Vater und ich haben uns dann im Vorfeld eben auch überlegt, was müssen oder sollten auch gerade im Hinblick auf unsere Transformation bis 2034 hier eben auch für Kompetenzen vertreten sein, damit wir auch so ein paar anstehende Herausforderungen, also ein beliebtes Beispiel, Nachhaltigkeit, ja, wie man das meistern kann. Und dann haben wir eben so ein paar Kompetenzprofile erstellt und dann sind wir auf Kandidatensuche gegangen und haben eben auch geschaut, wer vereint vielleicht was. Haben jetzt auch erstmal gesagt, dass wir eher klein starten und das erstmal anlaufen lassen, weil es auch für uns ein bisschen so eine neue Konstellation darstellt und dass wir aber auch langfristig vielleicht das weiter ausbauen wollen. Und genau, aktuell ist es ein beratendes Gremium.
Okay, das heißt, ihr habt jetzt wie viele Menschen im Beirat sitzen?
Drei.
Drei, okay, ja. Und du sagst eben beratend, also ihr habt euch bewusst für Kompetenzen, die ihr für eure Entwicklung braucht, entschieden, die in den Beirat zu holen, verstehe ich.
Genau, also wir wollen, dass der Beirat uns sozusagen als Geschäftsführung auch ein Stück weit natürlich challenged, aber umgekehrt, dass wir eben auch deren Know-how und Erfahrung und Expertise eben auch anzapfen können, wie die vielleicht auf gewisse Dinge blicken. Und da kommt es gar nicht mal so sehr darauf an, dass das immer die gleiche Branche ist, sondern ganz im Gegenteil. Und zwar ist eben auch wichtig, dass man sagt, lass uns mal über den Tellerrand hinausschauen, wie machen es andere und was können wir uns da vielleicht auch noch von abschauen.
Ja, spannend. Und wie
Alle
funktioniert
haben
das?
aber ein
Ja.
Verständnis für Familienunternehmen, was, glaube ich, auch wichtig
Wichtig,
ist.
ja.
Genau, oder haben auch selber, sind selbst in einem Familienunternehmen tätig oder kommen aus einem
Ja,
solchen.
ah ja.
Ich glaube, das ist schon, ich glaube, das ist ein bisschen so Grundvoraussetzung. Also weiß ich nicht, wie du das siehst aus deiner Erfahrung, aber ich glaube, jemand jetzt aus einem DAX-Unternehmen in ein mittelständisches Familienunternehmen reinzuholen, ist ein bisschen schwierig.
Ja, danke schön, liebe Alexandra. Vielleicht, wir kommen schon langsam zum Abschluss, habe ich noch eine letzte Frage. Du guckst da jetzt schon mit viel Erfahrung auf deine Nachfolge, auf euren Nachfolgeprozess. Deswegen mag ich es nicht versäumen, dich zu fragen. Stand heute mit den Erfahrungen, die du jetzt heute hast, welchen Tipp würdest du anderen Nachfolgenden mitgeben wollen für deren internen Nachfolgeprozess?
Dass man eine gute Ausdauer braucht. Also man muss auf jeden Fall bereit sein, sag mal, den langfristigen Erfolg auch über kurzfristige Glücksmomente zu stellen als Unternehmerin. Und ja, dass es, auch wenn es nicht immer leicht ist, am Ende trotzdem erfüllend sein kann. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten.
Langen Atem zu behalten. Ja. Allerletzte Frage von mir. Du hattest gerade erwähnt, du warst hochschwanger, als ihr kommuniziert habt, also im Nachfolgeprozess, weil ich gerade mit ganz vielen jungen Frauen zu tun habe, die sich eben die Frage nach Fruchtbarkeit, Familie stellen. Und wo ich nun gerade gehört habe, Schwangerschaft und Kind kriegen war bei dir unmittelbar Teil davon. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du dich unterstützt gefühlt? Würdest du da heute was anders machen in deiner persönlichen Vereinbarkeit, in deinem persönlichen Prozess? Oder gab es keine Frage von Vereinbarkeit, weil ihr eine Struktur aufgebaut hattet?
Ja, doch, absolut. Ich kann nur da kein Patentrezept geben, weil ich habe es bei jedem meiner drei Kinder anders gemacht, weil die Situation es einfach auch immer erfordert hat. Und also mein Tipp ist einfach, klar, man muss es irgendwie schon planen und so ein bisschen organisieren. Aber wenn man es total durchdenkt und totdenkt, dann macht man sich manchmal einen viel zu starken Kopf. Also irgendwie klappt es immer und irgendwie findet man auch immer eine Lösung. Aber klar, es war hart und harte Arbeit und es ist auch immer ein Jonglierakt und man muss Abstriche machen und da hängt viel dran. Aber ich glaube, wenn man das wirklich will, dann findet man dafür auch irgendwo immer einen Weg und eine Lösung und ich würde mir nicht zu viele Gedanken machen.
Ja, vielen Dank. Also für den Impuls bin ich jetzt sehr dankbar, weil ich das aus meiner Erfahrung auch so kenne und ich eben so viele junge Frauen gerade erleben, die machen sich vorher so viel so einen Kopf. Ist es ja in der Theorie auch ein Thema, aber dass sich vieles auch ergibt, wenn man drinsteckt und es Lösungen dann gibt. Ne? Ja,
Ja, Pauline, du
danke.
kannst den besten Plan haben, am Ende kommt eh wieder irgendwie was dazwischen.
Kinder machen es doch
Aber
so, wie sie es wollen.
es ist schon beruhigend, einen Plan zu haben. Also wir haben den auch, wir haben irgendwie so einen, also zumindest jetzt zu Hause, familiär, so einen optimalen Wochenplan. Aber mein Gott, dann hat der eine einen Ausflug, der nächste fällt irgendwie was aus und der dritte hat einen Tag frei. Ach, dann ist eh
Ja.
wieder alles durcheinander.
Ja. Also der Plan ist da, um einen Plan zu haben und gelebt wird der 1 von 10 Mal vielleicht.
Genau.
Ne? Ja,
Ausnahmen
ja.
bestätigen die Regel.
Ja. Ja, liebe Alexandra, ich danke dir ganz sehr doll für deine neuesten Einblicke in eure Nachfolge, die ja nun auch wirklich dem Ende oder der Vollendung jetzt auch wirklich den naht. Und für deine und eure weitere Entwicklung wünsche ich dir ganz viel Freude, Spaß, Erfolg und gutes Gelingen. Ich finde, du hast dich zu einem tollen Role Model als Unternehmerin entwickelt. Und damit bist du aus meiner Sicht wirklich eine schöne Inspiration und Mutmacherin fürs Unternehmertum insgesamt in Deutschland. Und das hast du in kürzester Zeit geschafft. Finde ich wirklich bewundernswert. Und ich bin gespannt, wie es mit dir und dem Rowe-Mineralölwerk und den Schmierstoffen weitergehen wird. Und bitte vergiss nicht, nach der Nachfolge ist vor der Nachfolge. Aber ich kann dir als Nachfolgerin auch verraten und dich beruhigen, ein bisschen Zeit hast du noch, um dich um deine eigene Nachfolge kümmern zu müssen.
Ja, danke, ganz lieben Dank auch für deine Worte. Da hatte ich jetzt ein bisschen Gänsehaut. Und in der Tat, auch ich habe die nachfolgende Generation da auch im Blick natürlich. Das ist ganz essentiell. Genau. Vielen Dank, dass ich mit dir wieder ins Gespräch kommen durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir, Alexandra. Ja, kommen wir zu unserem Inspirationsimpuls. Alexandra hat auch wieder etwas mitgebracht und sie ist in der Zwischenzeit selbst Podcasterin geworden, hat den wunderbaren Podcast Moving the Future. Und da hat Alexandra in ihrem Podcast eine eigene Serie aufgemacht für die Unternehmensnachfolge. Und da ich sie jetzt noch hier habe, mag ich sie noch mal fragen, was deine Motivation war, dem Thema Unternehmensnachfolge sozusagen eine eigene kleine Serie innerhalb deines Unternehmenspodcasts zu geben.
Ja, ich wollte natürlich als Nachfolgerin auf jeden Fall etwas zu diesem Thema machen und habe dann festgestellt, oh, Tüte Gummibärchen, das ist aber ganz schön facettenreich. Das passt ja gar nicht alles in eine Folge, in eine Tüte sozusagen. Und ja, habe dann einfach begonnen zu schauen, mit wem kann ich über diese einzelnen Facetten denn sprechen. Unter anderem ja auch wir beide hatten ein ganz tolles Gespräch.
Ja.
Und genau, ich glaube, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ich glaube, 2/3 der Nachfolgeliteratur in Familien, also zu Family Business, ist, glaube ich, nur Nachfolge. Und das zeigt schon, wie unglaublich komplex und individuell, ja, und auch spannend solche Nachfolgeprozesse sind. Und das hat einfach nicht gereicht, das alles in eine Folge zu pressen. Und es gibt einfach so viele spannenden Geschichten auch. Und jede ist irgendwo einzigartig und diesen tollen Gesprächspartnern und Partnerinnen wollte ich einfach auch den Raum da einräumen und geben, weil ich es einfach toll finde und das ist mein Herzensthema irgendwie immer noch.
Wunderbar. Also, wer mehr von Alexandras Nachfolge-Gummibärchen-Tüte erfahren möchte, der hört gerne in den Podcast Moving the Future rein und der Link dazu, der steht wie immer in unseren Show Notes.
Wenn dir diese Themen bekannt vorkommen, dann besuch gerne die gemeinsame Website von Carola und Susanne, familybusinesstime.de. Dort kannst du direkt Kontakt zu den beiden aufnehmen und in einem persönlichen Gespräch mit ihnen ergründen, ob und welche Stolpersteine deinem Familienfrieden im Weg stehen und wie du diese lösen kannst. Der Podcast gefällt dir? Dann empfehle ihn gerne weiter oder bewerte ihn. Und wenn du keine Folge verpassen willst, dann abonniere den Podcast. So bleibst du immer auf dem Laufenden. In jedem Fall freuen Susanne und Carola sich auf dich.